Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato, guten Abend.
Hass und Wut bringt einen nicht weiter. Und das sehen wir doch heute in der Welt. Wo führt Hass hin? Ja, man muss verzeihen können, aber man darf nicht vergessen.
Die Zeitzeugin Irene Bindel heute Morgen bei uns im Programm. Wie wir die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht vergessen und wie gute Erinnerungskultur aussieht, darüber wollen wir heute anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags sprechen. Außerdem, die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Direktor und wir blicken in die USA auf eine widerständige Kulturszene und eine Aufführung von James Joyce' Ulysses in New York. Wenn in Deutschland von nie wieder oder während den Anfängen die Rede ist, steht das für den Widerstand gegen jede Form des Faschismus heute und in Zukunft. Dieser Widerstand beginnt beim Erinnern an die Gräueltaten der Nazis. Denn wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen. So ein bekanntes Zitat des spanischen Philosophen Jorge Santayana. Gegen das Vergessen arbeiten unter anderem Gedenkstätten, Museen, Überlebende der NS-Zeit, Angehörige der Überlebenden unermüdlich. Heute ist Holocaust-Gedenktag und die Frage stellt sich, wie man die Shoah heute vermittelt, wenn der Nationalsozialismus und die Verbrechen der 30er und 40er Jahre immer weiter in die Vergangenheit rücken. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Historiker Axel Dossmann gesprochen. Er forscht zur Zeugenschaft und den erinnerungskulturellen Umgang mit dem Nationalsozialismus. Ich wollte von ihm zuerst wissen, wie wir gegen das Vergessen ankämpfen können.
Der beste Weg ist eine Auseinandersetzung mit den historischen Überlieferungen, die wir haben. Es ist auch mit Blick auf die Geschichte des Holocaustes vielleicht überraschend, aber eben doch eine Chance für historische Aufklärung, dass diese Verbrechen gegen den Willen der Nazis enorm dicht überliefert sind. Wir haben sehr, sehr viele Zeugnisse, schriftliche Dokumente der Täterinnen und Täter, viele Dokumente, die uns auch die Perspektiven der Profiteure nachvollziehen lassen. Und wir haben sehr viele Dokumente der Opfer auf Grundlage von Interviews, die ab den 70er, 80er Jahren vor allen Dingen begonnen haben, von der Gesellschaft endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, das zu bezeugen, das zu erzählen, was sie in Lagern, in Ghettos, in der Verfolgung erlebt haben. Das ist ein großer Reichtum, der die Grundlage bildet für jeden Ansatz historischer Bildung.
Und mit diesen Quellen muss man sich ja erstmal auseinandersetzen. Für diese Auseinandersetzung gibt es ja neue technologische Möglichkeiten, wie zum Beispiel dreidimensionale Hologramme von Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, mit denen man interagieren und ihnen Fragen stellen kann. Was halten Sie von diesen neuen technologischen Wegen der Erinnerungskultur?
Ja, Sie haben mich seit Jahren schon, seitdem sie existieren, ich habe sie in den USA entdeckt, auf eine gewisse Weise schon auch fasziniert. Ich wollte das genauer wissen und bin sozusagen einer derjenigen, die diese Avatare, diese dreidimensionalen Illusionen, diese Mensch-Maschine-Begegnung auch immer wieder selbst erproben. Aber wenn man dann konkret die Praxis untersucht, habe ich deutliche Zweifel. User sitzen in einem dunklen Kino oder Theater, eine sehr künstliche und zugleich aber auch dem Fiktionalen sehr nahe Situation. Und vorne steht eine hochkünstliche Projektion, die einen dreidimensionalen Eindruck hinterlässt, kombiniert aus hochaufgelösten Videoaufnahmen, eine Figur, die gekoppelt ist mit Rechenmaschinen, die wiederum auf ein Pool von Antworten dieser Person zurückgreifen kann. Stelle ich jetzt eine Frage, suchen Logarithmen die wahrscheinliche Antwort aus diesem Pool aus? Aus etwa 800 authentischen Antworten der interviewten überlebenden Person. Die Maschine reagiert also. Stelle ich eine Anschlussfrage, stolpert die Maschine vielleicht schon, ist mir oft passiert. Reagiere ich bestürzt, wird die Figur darauf nicht reagieren können. Sie verbleibt im Standby-Modus, wackelt freundlich mit dem Kopf. Ist das eine wirkliche Begegnung? Warum soll ich das Dialog nennen? Das ist ein Problem. Und der dritte Punkt: Es geht ja nicht einfach wie bei der Stillen Post darum, dass wir sozusagen den Satz einer Überlebenden dem Nächsten weitergeben und damit ist eine historische Erkenntnis gewonnen. Es braucht ja eine Bearbeitung dieser Selbstdeutung von historischer Erfahrung. Und dafür braucht es Raum und Zeit. Es ist viel, viel wichtiger als an solche simplen Verkettungen von historischer Erfahrung zu glauben.
Was sind denn Ihrer Ansicht nach innovative, vielleicht vorbildhafte Projekte in der Erinnerungsarbeit?
Ich glaube, wir sind aufgefordert, immer wieder neue Wege zu finden, Räume und auch angemessen Zeit für die Bearbeitung von historischer Überlieferung und im Gespräch dafür zu sorgen. Also ich kann zum Beispiel sehr empfehlen, dass die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft mittlerweile mit ihrer Academy gründlich durchdachte Lernplattformen anbietet zur Geschichte der Zwangsarbeit, als aber auch ihren Folgen. Also sie geht bis in die Gegenwart. Sie fragt auch nach heutigen Formen der Versklavung etwa und ergänzt ihre Webseitenangebote durch Webinare, also Seminare, die man online durchführen kann. Es gibt an der Gedenkstätte Brandenburg eine großartige Webseite, Webseiten mittlerweile, die mit einfacher Sprache die Verfolgung von geistig Behinderten behandeln lassen. Das sind sehr überzeugende Formen, an die man quasi auch verschiedene Zielgruppen bestens anbinden kann. Was ich auch hervorragend und wichtig finde, sind zielgruppengerechte Angebote für Erwachsene. Wir fokussieren oft sehr auf Kinder und Jugendliche. Und die Erwachsenen, die wissen schon Bescheid, haben wir alle schon den Holocaust verstanden, kann ich für mich als Historiker nicht mal behaupten. Und wenn jetzt aber Angebote etwa für Polizistinnen und Polizisten, für Angehörige der Bundeswehr oder Menschen, die in Verwaltung arbeiten, gegeben werden und die müssen sich konfrontieren mit Überlieferung aus der Hand der Täter und Mittäterinnen im Nationalsozialismus, dann wird eine vernünftige Sensibilisierung möglich für die Verantwortung, die eben auch Beamte, Polizistinnen, Soldaten haben im Hinblick auf die Geschichte, aus der wir als Land kommen.
Erinnerungsarbeit zielgruppenorientiert gestalten, das sagt der Historiker Axel Dossmann. Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef. Das vermeldete das Börsenblatt des deutschen Buchhandels, das Fachmagazin der Buchbranche. Über 20 Jahre lang hatte Jürgen Boos als Buchmessendirektor die weltweit größte Buchmesse geleitet. Sein Nachfolger wird der noch amtierende Geschäftsführer des Carlsen Verlags, Joachim Kaufmann. Der international bestens vernetzte Verlagsmanager sei der ideale Nachfolger für Jürgen Boos, heißt es aus Frankfurt. Wie sich die Frankfurter Buchmesse in den letzten Jahren entwickelt hat und was sich unter dem neuen Direktor ändern könnte, ordnet mein Kollege Jan Drees aus unserer Literaturredaktion ein.
Das Motto der Herbstmesse 2025 war die ganze Welt der Stories live in Frankfurt. Bücher kamen hier gar nicht vor. Stories standen im Mittelpunkt, die nicht nur gedruckt werden, sondern auch per E-Books, Podcasts und TikTok-Videos unter die Leute kommen. Der Switch vom singulären Buch zum diversifizierten Content zeigte die Wandlung der Branche im Allgemeinen, der Frankfurter Buchmesse im Besonderen, die sich in den letzten Jahren wandelte vom intellektuellen Branchentreff zur Publikumsveranstaltung. Diese Veränderung maßgeblich vorangetrieben hat Direktor Jürgen Boos, der im Oktober dieses Jahres in den Ruhestand geht und das Zepter übergibt an Joachim Kaufmann, derzeit noch Geschäftsführer des Carlsen Verlags. Es ist eine Entscheidung, die auf Kontinuität setzt und den Wandel wohl weiter vorantreiben wird. Denn bereits Carlsen, Heimat von Neinhorn und Harry Potter, hat sich sehr früh neuen Strömungen geöffnet, als erfolgreicher Anbieter von leicht konsumierbaren, oft nur digital erhältlichen New Adult-Inhalten, beginnend bei der fulminant erfolgreichen Twilight-Saga, die seit 2006 im Hamburger Verlagshaus erscheint. So steht der designierte Buchmessendirektor Joachim Kaufmann inhaltlich auch für Titel, über die man vor wenigen Jahren noch die Nase gerümpft hätte, also für The Wolf King oder Dark Hill Academy, die zwar literarisch belanglos sind, aber nicht nur die Buchhandels, sondern eben auch die Messekassen klingeln lassen. Die Messe kämpft schon lange um ihre Relevanz bei Verlagen und Agenturen, bei literarischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Bis zum Corona-Knick reisten mehr als 7000 Aussteller an. Seither sind es knapp über 4000, ein sehr deutlicher Rückgang. Verlagspromo ist inzwischen ein überwiegend digitales Geschäft, ebenso der rechte Handel. Für Agenten ist die Frankfurter Messe längst nicht mehr so bedeutsam wie vor 10, 15 Jahren. Den notorisch klammen Verlagen sind viele Messestände schlichtweg zu kostspielig. Schriftstellerinnen und Schriftsteller wiederum brauchen keine Auftritte am Messestand, sondern gehen stattdessen lieber auf reine Lesefestivals, Auch deshalb gibt es von der Stadt Frankfurt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Ebenso legt auch die Leipziger Messe den Fokus immer stärker aufs Eintritt zahlende Publikum. Der bald scheidende Direktor Jürgen Boos und der neue Chef Joachim Kaufmann haben gemeinsame Wurzeln beim christlich-konservativen Herder Verlag, einem Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg. Es war für beide ein weiter Weg vom Breisgau in die große Welt. Er ist sowohl Boos als auch Kaufmann in den vergangenen 20 Jahren geglückt. China war bereits 2009 Gastland der Buchmesse, unter zahlreichen Protesten. China wurde aber auch wichtig für die Bonnier-Gruppe, zu der Carlsen gehört. Neue Wege hat hier Joachim Kaufmann gebahnt. Und doch kann die Frankfurter Messe ihre Bedeutung nur behalten, wenn sie weiter auch ein Ort des Geistes bleibt. Der neue Frankfurter Chef kann angesichts der vielzahligen Herausforderungen schon mal mit gymnastischen Übungen beginnen. Denn er muss einen Spagat hinlegen zwischen Literaturnische und Massenspektakel, zwischen Präsenz und Digitalraum. Einen Spagat, gegen den Jean-Claude Van Dams Epic Split am Ende wie ein Warm-up wirken könnte.
Ein Kommentar von Jan Drees aus der Literaturredaktion zum neuen Direktor der Frankfurter Buchmesse, Joachim Kaufmann. Besorgt schauen internationale Partner und große Teile der eigenen Bevölkerung auf die Politik der US-Regierung. Das sind einerseits die imperialen Vorstöße nach außen, etwa gegenüber Venezuela und Grönland, und andererseits autokratische Tendenzen im Innern, wie Zensur oder die paramilitärisch anmutenden Eistruppen. In der US-amerikanischen Kulturszene regt sich Widerstand gegen die Trump-Administration. Christoph Schäffer und Jella Mehringer berichten von Protestaktionen und der leisen Hoffnung auf ein besseres Morgen.
Die US-amerikanische Flagge ist eines der großen Themen für den New Yorker Künstler und Aktivisten Dred Scott. Er ließ Leute auf der Flagge herumtrampeln, verbrannte sie vor dem Kapitol, zeigte mit Flaggen bedeckte Särge. Seine Kunst versteht Dred Scott als revolutionär und er übt immer wieder scharfe Kritik am US-amerikanischen Nationalismus. Doch wo bleibt der Widerstand gegen Trump, ein Jahr nach dem Beginn seiner zweiten Amtszeit? Dred Scott.
At a time when the federal government is shooting people in the face.
In einer Zeit, in der im Namen der Regierung Menschen ins Gesicht geschossen wird und die Regierung das rechtfertigt und sagt, Terrorismus sei im Grunde alles, was amerikanischen Werten widerspricht. Ich meine, wenn das Justizministerium auf dieser Grundlage Menschen verfolgen kann, dann kann das auch auf Künstler wirklich einschüchternd wirken. Künstler können völlig zu Recht sagen, wenn ich Kunst mache, die diese Kriminalität anprangert, oder wenn ich zum Beispiel Werke über den Umgang mit der indigenen Bevölkerung in diesem Land mache, dann habe ich womöglich nicht nur keine Karriere mehr, sondern sie beschuldigen mich vielleicht des Inlandsterrorismus.
Dred Scott hat die Bewegung Fall of Freedom mitgegründet, die seit dem Herbst die Kulturszene auf die Barrikaden bringen will. Gegen Trump und seine Attacken auf die Demokratie.
Der Militarismus, der Hass, die Misogynie, der Angriff auf die Bürger. Das ist Faschismus.
Die Gruppe organisiert landesweit Protestaktionen, Lesungen, Ausstellungen und Konzerte. Mit dabei ist auch die Künstlerin Marilyn Minter.
Die sehen aus wie die SS oder die Gestapo damals in Deutschland. Das ist Eis.
Sagt Marilyn Minter über Trumps Uniformierte. Und trotz der massiven Gewalt ist sie optimistisch.
Ich sehe MAGA auseinanderfallen. Daher kommt meine Hoffnung. Selbst Trumps Bros, Joe Rogan und wie sie alle heißen, sagen jetzt, das ist ein multikulturelles Land. Wie will man das ausradieren und einen christlichen Nationalismus daraus machen? Völlig irre.
Ein Mann, der die zeitgenössische Kunst der USA seit den 80er Jahren entscheidend geprägt hat, ist Robert Longo. Er erzählt, dass die National Gallery in Washington eine seiner Zeichnungen gekauft, aber nie gezeigt hat. Gemalt nach einem Foto vom Sturm auf das Kapitol. Warum will das Museum das Bild nicht ausstellen?
We know why. Wir wissen doch warum. Museen ändern gerade ihre Programme. Wie hier versucht wird, uns Künstler zu kontrollieren, ist wirklich...
Fuck.
Aber was tatsächlich beängstigend ist, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass sie den 6. Januar zu einem Nationalfeiertag machen. Was würde dann mit diesem Gemälde geschehen? Würden sie es dann zeigen? Würde sich die Bedeutung des Werkes ändern? Würde es zu einer Art Heldenporträt werden?
Longos Werke sind Machtkritik, monumentale Kohlezeichnungen von Militär, Waffen und Gewalt. Oft dienen ihm Pressefotos als Vorlage. In seiner Kunst werden sie zu Kommentaren zur amerikanischen Gegenwart. Seine nächste Arbeit, sagt er, werde wohl die Gewalt von ICE zeigen.
Protest ist jetzt das Wichtigste. Und wählen. Hoffentlich lassen sie dann unsere Stimmen auch zählen.
Der Protest in der Kulturszene der USA formiert sich, zumindest in der New Yorker Kunst-Community. Jetzt gilt es, das ganze Land zu erreichen, meint Dred Scott.
Gegen Donald Trump hat es im letzten Jahr mehr Proteste gegeben als gegen jeden Präsidenten zuvor. Die größten eintägigen Demonstrationen der US-Geschichte fanden letztes Jahr statt. Die Frage ist jetzt, ob der Widerstand schnell genug wachsen kann, um all das zu stoppen.
Vom Widerstand der US-amerikanischen Kunstszene gegen die Regierung unter Donald Trump berichteten Christoph Schäffer und Jella Mehringer. Welchen Einfluss die Trump-Administration auf Kunst und Kultur in den USA hat, das kann man ganz konkret beim Under the Radar Festival in New York beobachten. Die Leitung des internationalen Theaterfestivals musste eines ihrer Highlights absagen. Die Produktion 12 Last Songs des britischen Ensembles Quarantine aus Manchester konnte wegen der restriktiven Visapolitik des US-Außenministeriums nicht aufgeführt werden. Pardon. Mitglieder des Ensembles sind zwar britische Staatsbürger, allerdings in einem der 75 Länder geboren, die auf der schwarzen Liste der Regierung in Washington stehen. Eine andere Produktion konnte auf dem Festival in New York aufgeführt werden und um die soll es jetzt gehen. Ulysses des New Yorker Ensembles Elevator Repair Service. Ulysses von James Joyce von 1922 ist ein buchstäblich gewichtiger Roman. Er gilt als Durchbruch zur literarischen Moderne und erzählt in der deutschen Übersetzung auf fast 1000 Seiten von einem Tag im Leben des jüdischen Werbevertreters Leopold Bloom Anfang des 20. Jahrhunderts in Dublin. Andreas Roberts hat die Premiere des Monumentalwerks beim Under the Radar Festival für uns gesehen.
Die Bühne besteht aus einem leeren Raum mit gestapelten Stühlen und Leitern im Hintergrund. Davor steht ein langer Konferenztisch mit Unterlagen und kleinen Wasserflaschen bestückt und unter dem Tisch, unsichtbar für das Publikum, gibt es ein schier unerschöpfliches Requisitenlager.
He waited till she had laid the card aside and curled herself back slowly with a snug sigh.
Über allem hängt eine große Bahnhofsuhr, die am Anfang die Zeit im Theater angibt und später den genauen Zeitpunkt im Roman. Das hilft ungemein, denn wenn man auch manchmal nicht weiß, was passiert oder wer da eigentlich spricht, weiß man doch immer, wann es passiert und mit Hilfe eines projizierten Stadtplans von Dublin auch wo.
But do you know what a nation means?
Says John Wise.
Yes?
Says Bloom.
What is it?
Says John Wise.
A nation?
Says Bloom.
Um 4 folgt Leopold Bloom, dem vermeintlichen Liebhaber seiner Frau, in einen Pub. Ab 5 wird schrecklich getrunken und kurz vor 6 hat Bloom eine Erleuchtung. Nach dem 7. Kapitel erscheint ein Erzähler und erklärt, unter großem Gelächter im Publikum, dass der Roman ab jetzt experimenteller wird und dass alles auf der Odyssee beruht, aber das sei nicht wirklich wichtig. Regisseur John Collins.
It is on the one hand a story just about a man on a normal day just kind of walking through the city running into people.
Einerseits ist es eine Geschichte über einen Mann, der an einem ganz normalen Tag durch die Stadt läuft und dabei verschiedenen Menschen begegnet. Aber andererseits ist es aus stilistischer und literarischer Sicht sehr kompliziert. Es gibt so viele verschiedene Arten des Schreibens und je weiter man in das Buch hineinliest, desto wilder und vielfältiger werden sie. Das Theater erweist sich als optimales Medium, dieses literarische Monstrum zu bändigen. Das gilt vor allem für die vielen inneren Monologe der Figuren und die plötzlichen Wechsel der Erzählperspektive hin zu einem Erzähler in der dritten Person. Die 18 Kapitel des Romans mit den vielen Szenen, inneren Stimmen und ausufernden Beschreibungen liefern dem 7-köpfigen Ensemble ein ungemein lustvolles Spielfeld. Regisseur John Collins erklärt den roten Faden, der dem Abend Struktur gibt.
Eventually you spend enough time with it, you realize that there are.
Irgendwann sieht man, dass sich kleine erzählerische Motive durch das Ganze ziehen. Kleine, wiederkehrende Erzählstränge, die in fast jedem Kapitel auftauchen. Und so haben wir begonnen, diese herauszuarbeiten.
And so we started to try to tease those out.
Zum Beispiel, wenn Blum dem vermeintlichen Liebhaber seiner Frau begegnet oder an seinen kleinen verstorbenen Sohn denken muss. An solchen Stellen verlangsamt sich die rasante Inszenierung. Und weil es unmöglich ist, die 1000 Seiten des Romans in 2 Stunden und 40 Minuten zu erzählen, wird der Text immer wieder wie auf einem Tonband vorwärts gespult. Die Spieler werden dann wie in einer Achterbahn in ihre Stühle gedrückt oder sie tänzeln wie im Zeitraffer durchs Geschehen, nur um quietschend im nächsten Dialog zu landen. Ein besonders schönes Stilmittel, um auch die absurden Momente im Roman einzufangen.
His heart is stir, he pushed in the door of the Burton restaurant.
Roast beef and cabbage, one still!
Smells of men!
Das perfekt aufeinander eingespielte Ensemble meistert den komplizierten Text mit Bravour und erschafft trotz allem Klamauk immer wieder sehr stille Momente. Zum Beispiel, wenn Blum, der Jude ist, durch die Straßen läuft und antisemitischem Klatsch aus einem Fenster zuhört. Oder wenn er einsam masturbiert, während eine Frau am Strand ihre Beine entblößt und ein Feuerwerk den Himmel erleuchtet. Danach überkommt ihn die große Leere. Diese Stelle ist übrigens der Grund, warum der Roman nach seinem Erscheinen 1922 in Irland und den USA verboten wurde. Für mich ist die große Leistung des Romans, dass er innere Gedanken verkörpert, als wäre sein eigentliches Ziel, uns das Gefühl zu vermitteln, wie es ist, zu denken und Bewusstsein zu haben. Dem Elevator Repair Service ist mit Ulysses gelungen, diese Lust am Denken gekonnt auf die Bühne zu bringen.
James Joyce Ulysses also nicht nur literarisch zu empfehlen, sondern auch auf der Bühne in New York. Andreas Roberts über die Aufführung auf dem Under the Radar Festival. Bleiben noch die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit der Jahrespressekonferenz des Goethe-Instituts in Berlin.
Das Auslandskulturinstitut wird wieder ein wenig expandieren. Nach einer Neueröffnung in der Republik Moldau sind weitere neue Standorte im polnischen Lublin und in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri geplant. Außerdem wird ein Neubau in Dakar, Senegal, eröffnet. Mit Sprachkursen hat das Goethe-Institut Gewinn gemacht. 13,5 Millionen Euro waren es und die EU-Mittel dafür werden mehr. Gleichzeitig aber steht das Institut unter hohem Spardruck. Die institutionelle Förderung durch das Auswärtige Amt verringert sich seit 5 Jahren kontinuierlich. Johannes Ebert ist der scheidende Generalsekretär, also Geschäftsführer des Goethe-Instituts. Er plädiert gegenüber dem Deutschlandfunk für mehr Unterstützung durch die Politik und begründet das mit einer strategischen Wirkung seiner Institution weltweit.
Quasi an jedem Ort zu sein der Welt und für die deutsche Sprache zu werben, für Kulturaustausch zu betreiben und über Deutschland zu informieren, ist in dieser Zeit, wo an jeder Stelle ein Konflikt auftreten kann, völlig überraschend oder auch erwartbar, ein ungeheurer Wert für die Bundesrepublik, weil wir nämlich mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, weil wir die Situation vor Ort wahrnehmen können und weil wir dann mit Programmen reagieren können, mit Programmen, die Deutschland mit der Welt verbinden. Und ich glaube, diese Verbindung von Deutschland zur Welt ist so wichtig wie nie zuvor in diesen Zeiten.
Mitte Februar wird der Nachfolger präsentiert. Ebert wechselt an das Goethe-Institut Athen. Seit Wochen wird über Pläne diskutiert und dagegen protestiert, die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken wegen Sparzwängen auf die Größe eines Kammerorchesters zu reduzieren. Die Idee kam vom SWR. Derzeit finanzieren Saarländischer Rundfunk und SWR das Orchester zusammen mit etwa 15 Millionen Euro im Jahr. Neben einer Online-Petition gibt es seit gestern Abend auch eine Resolution für den Erhalt des Orchesters, und zwar von gewichtiger Stelle, dem Rundfunkrat des SR. Der kann sich eine neue Gesellschafterstruktur für das DRP abgekürzte Orchester vorstellen, will damit Sponsoren ins Boot holen. Vorsitzender Thomas Jakobs dazu heute im Saarländischen Rundfunk.
Wir wollen, dass die DRP in ihrer jetzigen Gestalt erhalten bleibt und dass sie nicht geschrumpft wird, in welcher Form auch immer. Und zum anderen unterstützen wir das Anliegen des Kuratoriums, zusätzliche Geldgeber zu suchen, hoffentlich auch zu finden. Und welche Rechtsform man dann wählt, ob das in der jetzigen Form weitergeht oder ob man ähnlich wie in Berlin eine eigene GmbH gründet für das Orchester, das muss man zu dem Zeitpunkt entscheiden, wenn klar ist, wer mit welchem Beitrag sich beteiligen wird.
Thomas Jacobs im SR. Die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono hat genau nachgezählt. Bundesweit gesehen ist die Zahl der Profimusiker und Musikerinnen stabil. Allerdings sei aus vielerlei Gründen derzeit jede 20. Stelle vakant. Wo Unterbesetzung über längere Zeiträume hingenommen werde, entstehe der Eindruck eines stillen Personalabbaus, kritisiert Unisono.
Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Vielen Dank. Nach den Nachrichten hören Sie gleich die Informationen am Abend. Dort wird es unter anderem um die Reformvorschläge der Arbeitsministerin Bärbel Baas gehen. Das war's von Kultur heute mit mir, Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.